Widerspreche. Okay, oh.
Wird auch gleich 20. Am besten machst du den Schmuck schon. Ja, genau. Sonst würdest du das
nicht raus. Genau. Dankeschön, Robert. Genau, wir haben noch einen Punkt zur ESRS-Überarbeitung in Bezug auf Investmentgesellschaften. Das ist ein grobes Thema, was wir, also Abgrenzung Own Operations, Konsolidierungskreis, das hatten wir im Fachausschuss, im gemeinsamen Fachausschuss auch schon mehrmals besprochen. Dazu wurde auch schon eine Position erarbeitet vom DSC-Fachausschuss. Und es gab jetzt praktisch noch ein Zusatzthema, ein Detailaspekt, der nochmal aufgebracht wurde von einigen europäischen Staaten. Genau genommen, also ich habe es von einem gehört, die dieses Thema besonders wichtig finden und auch bei der Überarbeitung der ESRS auf jeden Fall einbringen wollen. Und deswegen auch heute für euch zur Diskussion die Frage, wie mit Investmentgesellschaften umgegangen werden sollte. In der Cover Note, die wir dazu vorbereitet haben, ist der Sachverhalt auch nochmal dargestellt und wir gehen dann anhand des sehr kurzen Foliensatzes da nochmal drauf ein. Aber vielleicht zu dem Hintergrund eben, dass es der vom Grundsatz das Problem ist, dass es für Investmentgesellschaften, je nachdem, welche Bilanzierungsnorm ich anwende für die Finanzberichterstattung, entweder eine Konsolidierungspflicht für die Tochterunternehmen gibt, weil es eben keine Ausnahme gibt. Das ist nach der Bilanzrichtlinie so oder eben auch nach verschiedenen National Debts kann das der Fall sein. Oder ich wende IFRS 10 an, die eine Ausnahmeregelung hier vorsehen für Investment Entities, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dann werden die Tochtergesellschaften nicht konsolidiert, sondern zum Fair Value erfasst. Und wenn der Konzern-Nachhaltigkeitsbericht dieser Konzern-Finanzberichterstattung folgt, wird eben auch entsprechend über diese Tochtergesellschaften der Investment Entities nicht im Rahmen von Own Operations berichtet, sondern lediglich im Rahmen der Wertschöpfungskette. Das ist sozusagen der Grundsachverhalt und wir führen noch mal ein bisschen im Detail dazu aus und würden mal auf die nächste Folie gehen. Zu diesem Begriffsverständnis, das ist eine Folie, die wir in der Vergangenheit auch schon öfter diskutiert haben oder schon mal aufgelegt haben. Das soll einfach nur noch mal darstellen, was bedeutet es eigentlich, diesen Konsolidierungskreis abzugrenzen. Grundsätzlich beschreibt der Konsolidierungskreis die Gesamtheit der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, eben grundsätzlich sämtliche Tochterunternehmen und das Mutterunternehmen. Wenn wir dann auf die nächste Folie gehen, ist eben die Frage, wie sind diese Begriffe zu übertragen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung? Wie Sie wissen, ist es auch noch nicht ganz klar, ob jetzt eigentlich die Berichtsgrenzen so definiert werden, wie wir es jetzt hier mal gemacht haben, um den Begriff abzugrenzen auf der Folie, nämlich dass es sowohl die Berichterstattung des Konzerns, der Gruppe umfasst, also den Konsolidierungskreis mit den Tochterunternehmen einerseits. Das wären dann nach der Vorstellung von EFRAG alle Own Operations. So wie wir es eben gesehen haben, sind die Berichtsgrenzen, weil ich ja nicht nur über meine Own Operations berichte, sondern auch über die Wertschöpfungskette berichte, eben weiterzufassen und umfassen nämlich auch die Upstream Value Chain und die Downstream Value Chain. Das sind Own Operations, Wertschöpfungskette, die Themen, über die ich in meinem Konzernnachhaltigkeitsbericht berichte. Und deswegen haben wir das jetzt mal hier als Berichtsgrenzen so dargestellt, um das Thema auch darstellen zu können. In der ESRS-Begriffswelt ist es allerdings nicht immer so klar gefasst. Also da wird unter den Berichtsgrenzen auch durchaus nur der Konzern, der Konsolidierungskreis, also nur die Own Operations gefasst. Auf der nächsten Folie kann man dann nochmal sehen, ich hatte es in der Cover Note auch dargestellt, was ist jetzt der Vorschlag, der sich ergibt für diesen Sachverhalt. Der Sachverhalt besagt ja oder zeigt auf, wenn ich nach IFRS 10 meine Finanzberichterstattung erstellt habe, also nach einem IFRS-Konzernabschluss erstellt habe und IFRS 10 befolge, dann habe ich als Investment Entities keine Tochterunternehmen auszuweisen. und weise diese zum Fair Value aus. Wenn ich aber zum Beispiel nach der Bilanzrichtlinie meinen Konzernabschluss erstelle, dann habe ich solche Tochtergesellschaften, die ich auch ausweise oder auch konsolidiere. Die Bilanzrichtlinie sieht hier zwei unterschiedliche Arten solcher Gesellschaften vor, nämlich die Beteiligungsgesellschaften, die eigentlich das sind, was man bei IFRS 10 als Investment Entities beschreiben würde, und die Investmentunternehmen. Und der Vorschlag, der hier gemacht wird, ist, dass man ja eine Ausnahme machen könnte in den ESRS, dass man sagt, sofern ein Unternehmen grundsätzlich IFRS 10 anwenden könnte, das aber nicht tut, weil es nach Local Gap, zum Beispiel der Bilanzrichtlinie oder auch nach HGB bilanziert, dass man aber, wenn das Unternehmen IFRS 10 anwenden könnte, eine Ausnahme vorsieht, sodass dann auch diese Tochtergesellschaften nicht als Own Operations, sondern im Rahmen der Wertschöpfungskette betrachtet werden. Und der Bezugspunkt hierfür ist dann laut diesem Vorschlag, dass man entsprechend der Bilanzrichtlinie Artikel 2 Nummer 15 auf diese Beteiligungsgesellschaft abstellt, die so definiert ist, dass ihr einziger Zweck darin besteht, Beteiligung an anderen Unternehmen zu erwerben, Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligung wahrzunehmen und ohne hier unmittelbar in die Verwaltung dieser Unternehmen einzugreifen und das unabhängig der Rechte, die man an diesen Unternehmen hat. Und wenn wir jetzt auf der nächsten Folie uns nochmal die Investment Entity anschauen, die Definition nach IFRS 10, ist das eben schon deutlich, ist das sehr vergleichbar. Man könnte, so der Vorschlag, entweder direkt darauf abstellen, ob das Unternehmen IFRS 10 anwenden könnte, theoretisch, oder ob das Unternehmen die Definition für diese Beteiligungsgesellschaft wie in der Bilanzrichtlinie vorgegeben erfüllt. Das würde dann dazu führen, wenn wir auf der nächsten Folie uns das nochmal anschauen. Wenn ich also IFRS 10 anwende und auch wenn ich eben so eine Ausnahmeregelung in den ESRS vorsehen würde, dass Unternehmen, die IFRS 10 erfüllen, also die Definition erfüllen, entsprechend den Konzernnachhaltigkeitsbericht auch so aufstellen könnten, als wenn sie IFRS 10 anwenden, dann würde das dazu führen, dass ich unconsolidated subsidiaries habe, also Beteiligungen, die ich zum Fair Value ausweise und damit in meinen Own Operations letztlich das Mutterunternehmen selber oder gegebenenfalls andere Tochterunternehmen, über die ich eben tatsächlich auch die operative die ich auch operativ hier führe, mit aufzunehmen, aber die Investment Entities selber, die Töchter, eben nur im Rahmen der Wertschöpfungskette betrachte. Wenn ich so eine Ausnahmeregelung nicht mit aufnehme, und das können wir auf der nächsten Folie nochmal sehen, dann führt das eben dazu, dass ich entsprechend dem Konzernfinanzbericht folge, der nach Local Gap, nach HGB oder eben entsprechend der Bilanzrichtlinie aufgestellt wurde und bei dem diese Tochterunternehmen Teil des Konzernabschlusses sind, dass sich hier dann eine andere Nachhaltigkeitsberichterstattung ergibt, nämlich diese Tochterunternehmen CDE würden jetzt hier Teil des Konzernabschlusses sein, damit auch Teil der Own Operations und nicht im Rahmen der Wertschöpfungskette berichtet werden. Was man hier sieht, ist, dass zwei vergleichbare Unternehmen, davon abhängig, ob eben IFRS angewendet werden oder andere Rechnungslegungsnormen, hier zu einer unterschiedlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen. Und die Frage, die hier aufgeworfen wurde, ist, ob man das vermeiden kann. Die zugrunde gelegte Frage ist, muss aber eigentlich auch sein, wie soll der Konzernnachhaltigkeitsbericht erstellt werden? Soll der, und so hat sich der gemeinsame Fachausschuss bisher immer geäußert, soll der dem Konsolidierungskreis beziehungsweise dem Konzernfinanzbericht folgen? Und das war ein Petitum, was wirklich hier viel auch diskutiert wurde und was auch klargestellt wurde. Das würde dann zur Folge haben, dass es hier ein Auseinanderfallen gibt oder eine geringere Vergleichbarkeit unter den Unternehmen. Das bildet aber letztlich auch nur in Anführungsstrichen die geringere Vergleichbarkeit schon in der Finanzberichterstattung ab. Also auch dort gibt es ja die Einbeziehung zum Fair Value einerseits und die Einbeziehung als Tochterunternehmen andererseits. Es würde also konsequent weiterverfolgt werden, oder man stellt die Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte höher und sagt, dass hier eine Ausnahmeregelung in den ESRS geschaffen werden sollte. Und auf der nächsten Folie haben wir nochmal Beispiele aufgeführt. Zum einen ein Unternehmen Exor sitzt in Amsterdam, ist eben eine der größten Investment Holding Companies, die wir in Europa haben. Und hier ist nochmal aufgezeigt, welche assoziierten Unternehmen das Unternehmen, die Exor hat. Also ist zum Beispiel auch Philips als sehr großes, auch eigenständig berichtendes Unternehmen, ist hier ein assoziiertes Unternehmen der Exor. Und man sieht eben die Subsidiaries, die obersten vier Unternehmen, die hier bislang bis zum Jahr 23 eben auch konsolidiert wurden. Und dann hat man sich bei der erstmaligen Anwendung der im Jahr 2024 hat man erstmalig die IFRS angewendet, um dann eben auch diese Ausnahmeregelung nach IFRS 10 nutzen zu können und hier auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung weiter diese Darstellung als Unternehmen im Rahmen der Wertschöpfungskette zu haben. Und so hat man nämlich in den Vorjahren auch nach GRI berichtet. Ein Gegenbeispiel dazu ist dann die Indus Holding AG aus Deutschland, die eben ganz explizit sagt, bilanzieren nach HGB, und demzufolge ist auch der ESRS Konzernnachhaltigkeitsbericht so dargestellt, dass diese Unternehmen in den Own Operations erfasst werden und auch entsprechend die Nachhaltigkeitsberichterstattung so vorgenommen werden wird. Genau. Das waren die Beispiele, die das nochmal aufzeigen sollen. Und der Antritt, der eben hier gemacht wurde, war, dass das in, also ganz konkret einem Land in der EU von äußerster Bedeutung ist, dass man diese Investment Entities eben wirklich trotz der Anwendung von nationalen Rechnungslegungsnormen nicht in den Own Operations, sondern in der Wertschöpfungskette erfasst. Und die Frage ist, wie Sie sich stellen als Fachausschuss zu diesem Thema, soll also weiterhin, wie bisher diskutiert und auch relativ einhellig in der Meinungsfindung dann festgehalten, dass grundsätzlich der Konsolidierungskreis für die Nachhaltigkeitsberichterstattung hier der Finanzberichterstattung folgt. Mit den Konsequenzen, die wir schon aufgeführt hatten, zum einen Identität der Konsolidierungskreise und eben auch das Nachzeichnen der Unterschiede, die es bei der Finanzberichterstattung gibt, in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Oder ist es hier wichtig, so eine Ausnahme für die Investment Entities einzuräumen? Gibt es dafür Gründe? Gibt es vielleicht auch sogar Gründe, dass man hier sich nochmal anschaut, wie denn Own Operations grundsätzlich abgegrenzt werden? Und sollte man sich hier so positionieren, dass diese Ausnahmeregelung unterstützt wird? Wir haben erstmal diese zwei Themen entwickelt. Da wir aber die Überschrift mit den drei Thesen so schick fanden, gibt es vielleicht auch noch eine dritte, die noch jemandem einfällt. Genau, also das wären die Fragen auch an den Fachausschuss. Können wir nochmal eine Folie weitergeben? Genau. Ob der Analyse grundsätzlich... Bitte? Es gibt nur zwei, genau. Ja. Die dritte haben wir wieder zurückgezogen, die fanden wir nicht valide. Richtig, also unser Petitum wäre, dass man weiter diesen Grundsatz, den der gemeinsame Fachausschuss hier bisher diskutiert hat, beibehält und dass sich der Konzern-Nachhaltigkeitsbericht eben auch an dem Konzernfinanzbericht orientiert, an diesem Konsolidierungskreis. Die Unterschiede, die es in der Finanzberichterstattung gibt, werden eben in der Nachhaltigkeitsberichterstattung dann nachgezeichnet. Gegebenenfalls gibt es aber Gründe, die wir vielleicht auch so nicht gesehen haben oder anders gewertet haben. Von daher die Frage an Sie, welcher These Sie zustimmen, und auch die Frage, die hier immer mitschwingt, ob eigentlich so eine Definition von Own Operations erforderlich ist. EFRAG versucht sich derzeit daran, und grenzen Own Operations so ab, dass sie sagen, alles, was im Konzernabschluss konsolidiert ist, das ist als Own Operations auch im Nachhaltigkeitsbericht zu erfassen. Da gibt es aber auch noch Bestrebungen, dass man auf eine Definition verzichtet oder zumindest schreibt grundsätzlich alles, was dort drin steht, ist auch im Rahmen der Konzernnachhaltigkeitsberichterstattung zu erfassen. Denn das eine Beispiel, was wir auch diskutiert haben, wo das eben auch schon auseinanderfällt, ist Leasing. Von daher ist die Frage, ob man da auf dieses Thema noch weiter eingeht. Und genau. Aus einem Mitglied, dem es aber sehr, sehr wichtig ist, der das auch sicherlich in die Diskussion noch einbringen wird.
Ich kann das ergänzen.
Eine Investment Entity zeichnet sich doch dadurch aus, dass der einzige Zweck das Investment ist. Dann verstehe ich nicht ganz genau, was die Own Operation ist, außer das Investment quasi zu tätigen. Das heißt, wenn du nochmal auf die Folie 7 gehst, also ich habe es mir mal angeguckt im IFRS 10, der sagt ja im Endeffekt in 1031, dass die Beteiligungen dann entsprechend zum Fair Value einbezogen werden. Dann sagt er in 1032 Ausnahme, wenn es Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagetätigkeit gibt. Und dann, das finde ich eigentlich den spannenderen Fall, sagt er, wenn ich quasi Mutterunternehmen, zum Beispiel Industrieunternehmen habe, das eine Investment Entity hält, welche wiederum Beteiligungen hat, dann wird alles komplett runter voll konsolidiert. Den Fall fände ich wahrscheinlich sogar den praxisrelevantesten. Nichtsdestotrotz, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich bin vollkommen d'accord, dass man den Konsolidierungskreis definitiv so lassen soll wie in der Finanzberichterstattung. Aber die Frage, da hänge ich noch gedanklich mit den Own Operations, wo die herkommen.
Mhm. Es kann auch noch ich gehe da vielleicht noch mal drauf ein, Christian. Es kann noch einen Extremfall geben, dass es eben keine Rückausnahme gibt, sondern dass diese Investment Entity tatsächlich nur Investment Entity typische Beteiligung hat. Na, dann würde sie zumindest erstmal, wenn das jetzt zum Beispiel die Indus wäre, könnte man jetzt auf den Gedanken kommen, gut, die ist es nach 290 HGB zur Aufstellung des Konzernabschlusses verpflichtet. Und wenn jetzt aufgrund einer Kapitalmarktorientierung, das heißt, du musst IFRS anwenden, dann hätten wir einen Konzernabschluss, einen nach deutschem Recht bezeichneten Konzernabschluss, der aber faktisch gar keiner ist, weil nämlich nach IFRS 10 alle Tochterunternehmen, die nach HGB voll konsolidiert wären, jetzt auf einmal nur noch zum Fair Value auf der Aktivseite als Investment ausgewiesen wären. Was bedeuten würde, ich habe gar keinen Anknüpfungspunkt für einen, oder vielleicht auch nicht, aber ich wage diese These trotzdem mal, gar keinen Anknüpfungspunkt für einen konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht, weil ich im Finanzbericht sozusagen im Konzernabschluss gar nichts konsolidiere. Und was jetzt deinen Punkt angeht, es wird in den Rechnungslegungsregelwerken und auch im Nachhaltigkeitsbericht oder im ESRS ja immer auf die Reporting Entity abgestellt, ja, was sozusagen erstmal aus der Vogelperspektive das Mutterunternehmen betrifft. So würde ich das sehen. Ne? Es ist nicht der Konzern verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen, das Mutterunternehmen ist verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen. Und wenn jetzt dieser Fall passiert, dass ein Dienstleister oder ein Industrieunternehmen unter den Tochterunternehmen eine Investment Entity hat, dann ist es so, dass das ultimative Mutterunternehmen ja von dieser Ausnahme keinen Gebrauch machen kann, weil das ultimative Mutterunternehmen keine Investment Entity ist. Und für diesen Fall, wenn wir eine Analogie argumentieren, wie du auch gerade sagtest, ist im konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht genau das Gleiche drin, wie auch im Konzernabschluss. Heißt, diese Investment-Entity-Ausnahme würde gar keine Rolle spielen, weil es nämlich für den Konzernabschluss auch nicht tut.
Korrekt. Wie gesagt, was ich mich noch gefragt habe, war, wie kommt der Fall auf Folie 7 zustande?
Ja. Genau. Dass dort B steht?
Dass dort das B rein.
Das ist maximal die Rückausnahme, oder?
Das ist dann nur die Rückausnahme, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagetätigkeit. Okay,
für eine Verwaltungsspule. Genau.
Richtig.
Ja.
Ja.
Okay. Aber
Leute, kann man es nicht auch umgekehrt sehen, dass die Ausnahme, also die Fair-Value-Bewertung von dem Investment-Töchter im Grundsatz eine Art Konsolidierungsmethode, nenne ich warum technisch, ist. Das heißt, bleibt dabei, wir haben die Investmentgesellschaft als Mutterunternehmen und die darf halt nicht die Methode der Vollkonsolidierung anwenden, sondern nur die Verwaltungsbewertung. Gleichwohl hat sie aber immer noch beherrschenden Einfluss auf ihre Tochterunternehmen, was für mich dazu führen könnte, eine dritte Variante eben aufzumachen und zu sagen, naja, dann ist es eigentlich scheißegal, ob du jetzt die Tochtergesellschaften voll konsolidierst oder zum Fair Value bewertest, also die Methode ist wurscht, aber du musst über diesen Vollkonsolidierungskreis berichten in der Nachhaltigkeitsbewertung.
Wenn wir immer über das Thema Own Operations oder in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen reden, haben wir zumindest immer im Hinterkopf, was kommt so in eine typische Metrik rein, was ist Energieverbrauch oder Wasserverbrauch. Und da ziehen wir bislang gedanklich mal so eine Analogie zum Konzernabfluss und sagen zum Beispiel Umsatzerlöse. Das kann man auch machen, weil es gibt in ESRS eine regulierte Zahl, die heißt Energieintensität pro Umsatzerlöse. Was zunächst mal nahelegt, dass da eine bestimmte Konsistenz herrschen muss, ne? Dass in den Umsatzerlösen genau der gleiche Kreis von Unternehmen abgebildet ist wie in der im Energieverbrauch. So, und wenn ich jetzt so weit gehen würde und sagen würde, gut, das ist nur so ein Ersatz für eine Konsolidierung, dann führt das aber nicht dazu, dass in der Kennzahl Energieverbrauch oder Treibhausgasemissionen, da gibt es ja auch eine verknüpfende Kennziffer, dass dieses Unternehmen dann dort in der Umsatzzahl drin ist. Das ist nach wie vor nicht drin. Ich hätte dann aber das Problem, dass im Energieverbrauch die Fair Values von Profit und Loss Unternehmen drin wären. Und dann hätte ich wieder so ein Mismatch, den man nur durch Überleitungsrechnung, durch eine künstliche Umsatzzahl begegnet. Muss wieder geprüft werden, natürlich dann auch. Und das ist, also zumindest aus meiner Sicht, oh, das glaube ich, für dich kann ich da aufregen. Ja, okay.
Ich habe nochmal grundsätzlich eine Frage, wenn ihr sagtet, die Unternehmen können theoretisch die FNSC anwenden, gibt es da Kriterien?
Genau, die Kriterien wären, ob man die Kriterien der Definition einer Investment Entity nach IFRS 10 erfüllt. Also die wenden keine IFRS an, die sind HGB-Anwender, National Gap-Anwender, aber sie würden die Kriterien nach IFRS 10 erfüllen. Und könnten dann entsprechend sagen, gut, das wäre jetzt keine Own Operations, sondern Wertschöpfungskette. Das wären die Kriterien.
Aber genau das Problem.
Genau, da schaffen wir den gleichen Druck doch nur andersrum.
Ja.
Genau. Wir schaffen das gleiche Problem, aber das, wir erklären. Genau. Ja. Der Antritt. Genau, der Antritt ist aber, dass man, dass die Berichterstattung über die Wertschöpfungskette deutlich weniger, ja, vielleicht aufwendig, aber anders ist als die Berichterstattung über Own Operations. Und dass man hier an der Stelle sagt, das sind Investment Entities oder Beteiligungen, wo ich keine operativen Entscheidungen treffe. Ich kann das nicht steuern, wie hoch der Energieverbrauch, der Wasserverbrauch ist und demzufolge ist das etwas, was ich auch nicht als Own Operations darstellen möchte.
Kathi, dann machst du ein weiteres Fass auf, weil das 10 ja sehr eng ist. Die sagen ja, das muss der einzige Geschäftszweck sein. Mhm. Und Christian hat es ja gerade gesagt, wenn da drüber noch eine Mutter ist, da ThyssenKrupp oder was, wäre dann die Investment, dann muss sowieso alles wieder voll konsolidiert werden. Und dann bist du da auch wieder drin. Also ja. Ich tue mich hart zu sagen, wir machen eine Ausnahme, wer IFRS 10 anwenden könnte, dann fliegen die raus durch mich hart. Ja. Denn wenn ich mit Industrieunternehmen vorstelle, das hat vielleicht ein Tochterunternehmen, was zum Fair Value geführt werden könnte, aber das macht dieses Industrieunternehmen ja nicht zur Investmentmutter. Das heißt, die Tochter würde auch voll konsolidiert werden. Also ich tue mich hart damit, vom Vollkonsolidierungskreis wegzugehen. Also nachdem ich das verstanden habe, ja, was das mit dem Umsetzen da zu tun hat.
Also du würdest sagen, der Konsolidierungsgrad oder andersrum, der Kreis, der in die Nachhaltigkeitsberichterstattung einbezogenen Unternehmen, klingt so ein bisschen sperrig, weil das ist der faktische Konsolidierungskreis, der muss dem folgen, was ich im Konzernabschluss mache und der ist abhängig davon, ob ich Local Gap oder IFRS mache. Ja.
Ja. Also das wäre auch unser Antritt. Es ist nur der Wunsch, dort diese Ausnahme zu schaffen, wurde, wie gesagt, schon an verschiedenen Stellen hier kommuniziert und deswegen wollten wir es zumindest mal hier in der Runde auch diskutieren und gucken, wie Sie dazu stehen.
Dass keine Einigkeit bestand, dass die beiden Konsolidierungskreise automatisch identisch sind. Den hatten wir nicht so klar gesagt, aber einige haben klar gesagt, nicht konsolidierte Tochtergesellschaften finanziell nicht konsolidiert werden. Da können sehr wohl für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gehen. Und das war dann das andere ist, ich habe auch ein Problem mit dieser theoretischen Verstehen, weil aus der Praxis kann ich nur sagen, ob etwas an den letzten Enden zu tun ist oder nicht. Das ist ein praktisch sehr herausforderndes Problem. Da hat Max Klein da die Lasten gegeben. Aber der größte Teil ist extrem strittig. Und das ist ja nicht die einzige Ausnahme. Ich meine, wir haben, auch wenn ich über HGB und Business nachdenke, diverse Unterschiede im Konsolidierungskreis, im finanziellen. Ob ich nach HGB der Business finanziere, die kriegen wir ja auch nicht aufgefangen.
Andreas, bitte korrigier mich. Ich hatte die Erinnerung so in der, die Diskussion so in Erinnerung, wie du sagtest, aber wir hatten uns dabei vorrangig immer auf das Thema Wahlrecht zum Nicht-Konsolidieren von Unwesentlichen beschränkt. Und da war das Argument, ich muss es ja nicht tun. Ne? Also ich muss ja diese Ausnahme nicht ziehen, es zwingt mich keiner. Ich kann auch sagen, für den Konzernabschluss nehme ich alle unwesentlichen Tochterunternehmen mit rein. Ne? Was darüber hinaus jetzt noch Unterschiede im Konsolidierungskreis ausmacht, weil es zum Beispiel Konsolidierungsverbote sind, darüber haben wir, bitte, wie gesagt, korrigier mich, meiner Wahrnehmung nach eben nicht so.
Nee, leider hat man nicht, aber mir ging es auch um die Einbeziehungswahlrechte, das war ja genau der Punkt, wie wir gesagt haben, also das Auseinanderfallen ist ja ein zweifel selbstgemachtes Schicksal, indem man halt eine Tochter finanziell nicht konsolidiert. Was aber nicht dazu führen kann, dass man automatisch, wenn es nicht finanziell in Berichterstattung mit der Tochter automatisch draußen ist.
Das stimmt.
Ja.
Genau.
Man kann Übereinstimmung ganz einfach darstellen, wenn ich nach allen Tochtergesellschaften in der finanziellen Berichterstattung folgen. Deswegen, ja, aber deswegen steht die ganze Diskussion bei unseren Ausschüssen und Kollegen auf völlige irre Augen, weil die kennen das überhaupt gar nicht. Also dieses extreme Nicht-Konsumieren von der Tochtergesellschaft in der Finanzberichterstattung ist ein typisch deutsches Phänomen, weil wir über HGB halt das Einbeziehungswahlrecht haben. Das kennen die anderen aber gar nicht. Ja, aber ich kann doch nicht per se sagen, weil ich meine.
Am Herzen, ja, der Herzen, das Beispiel ist ja, also ich kann das kein mehr, größere Chemieunternehmen, eben den Wasserverbrauch der Marketingbüros in Kenia messen. Und der besteht darin, dass Menschen da auf Toilette gehen und sich die Hände waschen. Aber das ist einfach, es ist absurd. Und es führt wirklich zu Leveln an Absurdität. Und da verstehe ich ja ganz viele Punkte, aber ich habe bitte da auch unverständlich hier und er macht das.
Ja. Wenn wir das Gesamtkonzept der IFRS, da soll ja eine Erleichterung reinkommen, wo ich dann bei Unterjährigen zu oder Abgängen quasi gar nicht berücksichtigen muss. Da fehlt das dann letztlich, glaube ich. Und aus der Logik würde ich sagen, erst recht habe ich dann bei so einem Thema eine Erleichterung. Eigentlich
erst
zu erhoffen.
Also ich versuche mir das mal vorzustellen. Wir nehmen mal so eine Indus, ne? 50, 60, 70 Beteiligungen, unterschiedlichste Sektoren. Und ich soll jetzt sozusagen für alle eine gemeinsame, ja, jetzt mal eine konsolidierte Darstellung vornehmen. Das ist erstens für das Beteiligungsunternehmen ganz, ganz schwierig, denn der Sinn und Zweck einer Beteiligungsgesellschaft ist ja, Sachen einzukaufen, weiterzuentwickeln und irgendwann zu verkaufen. Das ist ja sehr respektiv. Und wenn ich versuche, das dann alles zu konsolidieren, stelle ich mir das ziemlich schwierig vor. Ich könnte natürlich als Beteiligungsgesellschaft auf die Idee kommen, sagen, wenn ich dann etwas zur Veräußerung gebe, dann muss es vielleicht schon eine Nachhaltigkeitsberichterstattung geben. Aber das ist dann eine individuelle Entscheidung des Unternehmens, aus der Beteiligungsgesellschaft zu sagen, für den Verkauf ist es vielleicht günstiger, so etwas wie eine Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgesetzt zu haben und das auch darlegen zu können, weil ich dann vielleicht möglicherweise mehr Geld verdienen kann damit beim Verkauf. Und insofern stelle ich mir das total schwierig vor, dass eine konsolidierte, da kriege ich ja wahnsinnige, schwierige oder es ist sowieso ein Brei angreifbar, der dann dargestellt wird. Müsste ich das jetzt für 70 Beteiligungen einzeln darstellen, wird das natürlich auch eine höchst komplexe Angelegenheit. Also insofern, ich finde das schwierig zu lösen. Ich wäre dafür eher für so ein Wahlrecht, dass Sie das dann entscheiden könnten, zu sagen, ich bin bereit, das und das eventuell mit offen zu legen. Aber bei 70 Beteiligungen ist das schwierig.
Wenn jetzt bei der, welche Ebene sind wir jetzt bei den Investmitgliedern, also bei den besten,
genau, ja.
Besten Vorgesellschaften, weil ich glaube, das ist auch schon richtig. Diese Ausnahme ist ja äußerst begrenzt. In IFRS 10 war ja auch so ein bisschen nachträglich noch angepflanzt worden. Die war ja auch mehr gar nicht vorgesehen in IFRS 10.
Ja.
Und hat man da sehr eng die Grenzen gezogen. Deswegen ist dann auch explizit gesagt, man wird drüber noch ein, ich sag mal, ein normales Unternehmen hängt, also keine Investmentgesellschaft, dann greift das Ganze davon. Sondern nur dann im Zweifel, wenn die besten Tochter und selbst veröffentlichen muss, ein Teil Konzernabschluss. So, deswegen ist es jetzt schon schwierig, das so zu mappen in unserer, in die Logik der ISRS irgendwie rein. Da muss dann natürlich im ISRS tatsächlich was gemacht werden. Weil, wie der Jörg schon sagt, das ist ja, das liest sich sogar schön in den Vorgängen, in der Praxis ist das teilweise sehr schwierig zu trennen. Jetzt sind ja die ganz klassischen Wettbewerbs, da kann man es relativ klar sagen, aber die Ausnahme taugt gar nicht so. Ich weiß gar nicht, aus welchen Landkurs kann man aus einem Land benutzen oder so.
Weder noch.
Das machen wir nicht auf Geld, aber auch als kompatibel Zylinder sein im Vorbereich. Also ich glaube, das wird extrem schwierig, weil das ist auch ein Feld bei der IFRS. Da ist halt sehr eng drin. Ist auch bei Post Implementation Review nochmal angesehen worden, ob man das auch auf den Konzern ausweiten will. Also dass sie da zwei Kredit konsolidiert, weil der Investmentgesellschaft und die unter oben auch sozusagen unkonsolidiert mit Verwendung sein haben, haben wir das nochmal explizit abgelehnt. Ja, man, für den Post. Das war bei der Post Implementation Review. Deswegen, ich kann das verstehen. Wenn ihr jetzt bloß die IFRS-Aufnahme im ISRS sind euch hier sehr schwierig, weil es natürlich Ankerpunkt hat. Und vor allem natürlich National Gap, wenn ich jetzt sagen, Gegenfinanzierer bin, ist natürlich noch merkwürdiger.
Genau, aber würdest du dann den Konsolidierungskreis folgen lassen bei der Argumentation? Würdest du sagen, also der Konsolidierungskreis für den Nachhaltigkeitsbericht, würdest du dann dem Konsolidierungskreis je nach Rechnungslegungsregelwerk folgen lassen? Du sagst, wenn ich in IFRS 10 bin, habe ich vielleicht keinen Konzernnachhaltigkeitsbericht, weil die ganzen Tochterunternehmen, die Tochterunternehmen einer Investment-Entity sind.
Wenn ich jetzt nur Investment, ja, ne? Wenn ich rein investiere.
Ich habe keinen Konzern.
Ich jetzt muss stoppen. Ich muss mal gerade aufpassen.
Ich habe einen Konzern. Ja, ja, genau. Richtig, genau.
Wenn ich nur Beteiligung halte, die nicht konzentriert würden, aus welchem Grund auch immer, weil ich keinen Konzern habe, keinen Konzern habe.
Ja.
Zumindest lassen wir die Abschlüsse der Investmentbegriffe mal für feine Konzernabschlüsse.
Ja. Genau. Also, es sind ein Konzernabschluss.
Ja. Es ist keine, es ist nicht darauf.
Es ist halt ein Konzernabschluss, wo wir unsere Regierungsmaßnahmen.
Und das müsste sich dann in der Logik übertragen auf den Nachhaltigkeitsbericht. Ich führe also auch keine Konsolidierungsmaßnahmen durch und das bedeutet für den Wasserverbrauch. Ja. Achso, du willst, okay, das war meine Frage, ob du das machst.
Das haben wir. Kein Anker in den ISRS.
In den ISRS gibt es einen und zwar in der in einer Explanation wird das schon so wird das schon mit ausgedrückt. Eine Explanation. Ich glaube, es ist eine Explanation. Aber
wir hatten uns auch eine Antwort zu.
Okay.
Haben wir ein Finale?
Okay.
Genau, und da wird diese Ausnahme für IFRS 10 schon geschaffen in den ESRS, dass man sagt, wenn es dort wenn ein Unternehmen diese Ausnahmeregelung in IFRS 10 ziehen kann, dann gilt das Gleiche eben für den ESRS. Das ist genau die Frage, die jetzt im Raum steht. Die gibt es nicht, aber das ist genau die Frage, die jetzt im Raum steht. Macht man es gap-agnostisch und lässt es praktisch für alle, die theoretisch, aber ich höre schon, das ist schwierig, diese Prüfung dann auch vorzunehmen, wenn sie eigentlich auch auf IFRS Konzernabschlussebene gar nicht gemacht wird, weil es den gar nicht gibt.
Wie würde dann Pflicht, dass da bei HGB-Bilanzierern ein extremer Pragmatismus helfen?
Und sonst im Westen?
Ich kann nur sagen, also die Zweifelsfälle, die wir sehen, dass 90-95% kein Investment wird. Aber die würden es alle gerne werden.
Okay, das wäre sozusagen die erste Ausnahmeregelung, die man sich vorstellen könnte, dass man sagt, wenn ich theoretisch IFRS 10 anwenden könnte. Das habe ich jetzt mal so mitgenommen, das streichen wir weg. Die zweite Möglichkeit ist ja immer noch, dass man dann sagt, wir stellen auf die Definition des Beteiligungsunternehmens ab. Das war, glaube ich, zwei Folien davor. Noch weiter davor. Die in der Bilanzrichtlinie geregelt ist. Kannst du noch ein bisschen davor? Noch einen weiter. Jetzt, ja. Genau. Dass man nicht auf IFRS 10 abstellt, sondern sagt immer dann, wenn ein Unternehmen die Definition der Beteiligungsgesellschaft nach Bilanzrichtlinie erfüllt, dass man dann diese Ausnahme schafft.
Ich kann doch deswegen aus der finanziellen Konsolidierung niemanden rausnehmen.
Damit
würde ich ja quasi wissentlich die Konsolidierungskreise spalten.
Ja.
Genau. Das Problem, das wir schon öfter diskutiert haben, wissentlich dabei sind.
Ja. Okay, dann das höre ich auf jeden Fall keine Gegenargumente.
Gibt es einen Grund, dass man die Finanzkonsolidierung vorgestellt hat? Ich habe sonst ganz unterschiedliche Zahlen und das Thema fehlt schon. Teilweise, ja, in einem Konsolidierungskreis. Aber wenn ich jetzt gerade noch Unterschiede mache und in anderen Konsolidierungskreisen lege, das sind so viele Unterschiede in einem Abschluss, sollen ja beide Abschlüsse zusammenkommen. Ja, sprich, die Nachhaltigkeit sollen sich ja ergänzt. Dann fallen wir da komplett auseinander. Frage aber trotzdem, wenn ich eine Gesellschaft habe, die in einer finanziert. Und jetzt auch einen freien Konzernabschluss daraus macht. Also, okay, das ist es jetzt. Diese Gesellschaft würde dann auch, ja, nicht mal lediglich konsolidiert, ja, die Softwaregesellschaft Nachhaltigkeitsbericht nicht umgelegt werden. Ja. Jetzt haben wir natürlich gerade jetzt hier Gesellschaften gesehen, die sind riesig groß. Da würde ich mal sagen, bei der Hälfte der Tochtergesellschaften, die müssen Nachhaltigkeitsberichte alleine machen.
Das kann sein, ja. Das kann durchaus der Fall sein. Also das kommt dann auf die Konstellation an.
Ja.
Wenn die Schwelle überschreiben. Genau. Ja, richtig.
Ich habe über den Aspekt in dieser Runde hier schon mal gesprochen worden ist und ich weiß auch, kenne auch die Position nicht. Ich sage mal folgendes zum Leben. Wir haben ja nach 264 Absatz 3 HGB die Möglichkeit, das auf die kapitalgesellschaftlichen Rechnungslegungsvorschriften Prüfung und Offenlegung verzichtet werden. Das heißt, einbezogene Tochterbuben hätten unter 264 Absatz 2 nicht mehr die Lageberichtspflicht. Ich halte so ungefähr jetzt hier unser Thema im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn ich das richtig verstanden habe. So, Die Frage ist nun, greift 264 Absatz 3 auf dann, wenn es sich handelt um eine Investment-Muttergesellschaft? Also 264 Absatz 3 greift unproblematisch bei einem IFRS-Abschluss, also ich mache als Mutter einen IFRS-Abschluss, kombiniere die Tochter und dann kann die verzichten auf ihren Lager. So, das macht ja auch nichts, weil die Mutter ist ja berichtspflichtig für Nachhaltigkeitsaspekt. So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, die Mutter ist eine Investmentgesellschaft, hat Tochtergesellschaften, die sie in ihrem IFRS Konzernabschluss zur Verwältigung bewertet. Und die Frage ist jetzt, wie ist unsere Position im Hinblick auf diese Tochtergesellschaften? Können diese Tochtergesellschaften gleichwohl befreit werden von den kapitalgesellschaftlichen Rechnungslegungspflichten des HGBs? Gemäß 264 Absatz 3. Meine bisherige Auffassung war, ja, das geht. Die Frage ist, wie ist es hier da unten? Und jetzt wird mir das richtig deutlich, denn wenn die Mutter nicht nachhaltigkeitsberichtspflichtig ist in Bezug auf diese nur zum Verwaltung bewerteten Tochter, die aber dann ihren Jahresabschluss nur noch nach den Vorschriften von Kaufleute möglicherweise aufstellen müssen, dann kann es sein, dass sie aus der Nachhaltigkeitsberichtshandlung ganz raus.
Das ist die Befreiungsvorgaben sind in der Richtlinie entkoppelt voneinander. Also die Nachhaltigkeitsberichtspflicht, ne, unterliegt anderen oder separaten Befreiungsvorgaben als der Abschluss oder Konzernabschluss. Ja, es geht in der Richtlinie steht immer drin, wenn es ein übergeordnetes Mutterunternehmen gibt, welches einen Nachhaltigkeitsbericht aufstellt, in das die Tochter einbezogen ist. Und das würde ja wegfallen. Das heißt, in dem Fall wäre ich in der Pflicht drin, einen Nachhaltigkeitsbericht zu machen, auch wenn ich vielleicht müsst ihr nochmal genau überprüfen, auch wenn 264 eben so etwas fingiert, weil es wirklich 264 wahrscheinlich, wenn es
Satz 3
ja.
Glaubt dann, dass die kapitalgesellschaftlichen Rechnungslegungsvorschriften auf die Tochter nicht anzuwenden sind, inklusive also Lagebericht, Anhang fällt weg, Prüfung fällt weg und Offenlegung fällt weg. Wenn das auch, also wenn da jetzt nicht über die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine Sonderregelung geschaffen ist, dass gesagt wird, nur wenn die Mutter Nachhaltigkeitsbericht aufstellt, dann bist du befreit, aber wenn die das nicht tut, dann musst du, dann wäre daraus eine originäre Berichtspflicht für Nachhaltigkeit.
Genau, so versteht die Richtlinie auch. Ne? Das ist unabhängig davon, das ist egal, ob ich sozusagen einen Abschluss aufstelle und da einbeziehe, ist relevant, ob ich einen Nachhaltigkeitsbericht aufstelle und da meine Tochter einbeziehe. Ja, genau, ja.
Ich glaube, wir haben die Rückmeldung, Analyse haben wir jetzt auch gemacht und wir haben die Rückmeldung, dass es trotzdem der Konzernfinanzberichterstattung folgen soll, auch wenn dann Unternehmen, die ähnlich sind, in der Nachhaltigkeitsberichterstattung eben auseinanderfallen und keine der Ausnahmen hier befürwortet wird. Vielen Dank.